Ja, mein Thema, das ist heute Israel und die Gemeinde. Und ich glaube, das passt ja auch gut zu dieser Gemeinde. Das heißt ja auch Gemeindemission. Also insofern kann man ja fast nichts Besseres machen. Ja, ich habe als Predigttext Römer 11 grundlegend, aber wir werden das nicht ganz lesen, sondern die Verse 1 und 2 und dann 11 bis 26. Eigentlich ist ein sehr guter Paralleltext dazu, was Matthias vorhin schon auf dem Epheserbrief gelesen hat. Also Römer 11, die Verse 1 und 2 und dann geht es weiter 11 bis 26. Man kann das eigentlich hier an der Wand mitlesen, aus der Luther-Übersetzung. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Wir fangen jetzt an bei 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teich heilig, so ist auch der ganze Teich heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Genau, soweit. Soweit die Textlesung der heutigen Predigt. Israel und die Gemeinde. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Vor einigen Jahren waren wir auf einer Missionskonferenz in Krelingen und ich hatte den Auftrag, unser Missionswerk Beza Shalom zu vertreten. Dann kam in der Pause eine Frau zu mir und sagte: Wozu brauchen wir die Juden noch? Israel, die haben den armen Palästinensern das Land weggenommen und wir Christen, wir christliche Gemeinde, wir sind anstelle von Israel gekommen. Diese sogenannte Ersatztheologie. Ich wollte ihr das dann erklären und dann hat sie gesagt, ja nein, ich will das von Ihnen gar nicht hören. Sie müssen ja so reden, weil Sie dafür bezahlt werden. Das war ihre Antwort mir gegenüber. Ich hatte also keine Möglichkeit, mit ihr darüber ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist auch für uns die Frage heute, sind die messianischen Juden, die messianischen, jüdisch-messianischen Gemeinden ein neuer Spaltpilz in unseren christlichen Kirchen, in unseren Denominationen? Ist das biblisch? Warum lassen sich die Juden, die zum Glauben an Jesus kommen, nicht in unsere christlichen Gemeinden integrieren? Und hierzu stelle ich eine Frage, die wir uns persönlich selber stellen dürfen. Wenn ein Jude heute Morgen hier in Golzen, hier in eurer Gemeinde kommt, sieht er irgendetwas Jüdisches, irgendein Element, was ihn als Jude anspricht? Mit diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir Juden erreichen wollen. Spurgeon hat einmal gesagt, finde ich einen sehr krassen Satz, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer was falsch ist. Predigst du die Wahrheit, dann ist sie nicht neu. Predigst du aber etwas Neues, dann ist es nicht die Wahrheit. Das ist sehr zutreffend, finde ich. Und wo haben wir es mit zu tun in unseren Gemeinden mit christlichem Antisemitismus? Und nicht nur in den großen Volkskirchen, auch in den freien Gemeinden. Und wie ist das entstanden? Und ich hoffe, dass wir da eine Antwort drauf kriegen und auch, wie wir das besser machen können. Es geht mir keineswegs darum, irgendeine Kirche oder Denomination anzuklagen oder zu verurteilen. Darum geht es nicht. Wir wollen aber und wir müssen auch von der Schrift her, denke ich, wieder argumentieren und auch die Wege, die Gott uns vorgeschrieben hat, gehen. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Rom 55, 56 nach Christus aus Korinth. Warum hat er das gemacht? Wenn wir den Römerbrief vom ersten Kapitel bis zum Schluss studieren, dann merken wir, dass in dieser Gemeinde Probleme da waren. Und er geht sehr viel immer auf das Jüdische ein. Es geht gleich los mit Römer 1, 16, die Juden zuerst. Oder in Kapitel 3, wo er sagt, hat es eigentlich einen Vorzug, Jude zu sein gegenüber Nichtjuden? Und dann gibt er auch so eine Antwort und sagt, ja, uns ist anvertraut, was Gott geredet hat. Gott hat sich den Juden offenbart. Am Sinai, also es beginnt mit Abraham, Isaac, Jakob, dann der Sinai-Bund und darüber hinaus. Gott hat alle Bündnisse eigentlich mit den Juden gemacht und nicht mit den Heiden, mit uns, die wir nicht Juden sind. Wenn wir daran denken, die Weltmission ging von Jerusalem aus, von den Juden, von Jerusalem, und dann steht in der Apostelgeschichte was Wichtiges, ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Diese Botschaft ging von den Juden aus, von Jerusalem, gläubige Juden, die Jesus als Retter und Messias und Herrn angenommen haben. Wenn die Juden uns das Evangelium nicht gebracht hätten, dann wäre niemand von uns zum Glauben an Jesus gekommen. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Und im Alten Testament können wir das sehen, und Mose versammelte die ganze Gemeinde, nicht die halbe, ein bisschen, die ganze Gemeinde der Israeliten. Gott führte durch Mose und Aaron das ganze Volk, eine Einheit aus der Sklaverei, der Knechtschaft heraus. Die ganze Gemeinde, alle Juden gehörten zu dieser Gemeinde Gottes, laut Verheißung Gottes, nicht aus Werken oder irgendwas, auch hier nicht, sondern aus freier Wahl Gottes. Und dann können wir lesen in diesem 4. Mose 15, 16, es gibt eine Gemeindeordnung, die ist aber auf der Grundlage der Tora, der Heiligen Schrift. Es gibt einerlei Gesetz, Gesetz müssten wir eigentlich sagen, das sind die Weisungen Gottes, die Tora. Das sind die Anweisungen Gottes Einerlei Recht soll gelten für euch und für den Fremdling, der bei euch wohnt. Das bedeutet, nicht die Juden sollten sich nach den heidnischen Regeln richten, sondern die Heiden, die Nichtjuden, die unter Israel lebten, für denen galten die gleichen Bestimmungen, die Beschneidung und das gleiche Wort hatte die Gültigkeit. Ansonsten, also wichtig nochmal, das heißt auch heute, wir dürfen uns als Gemeinde nicht, also an erster Stelle von weltlichen Verordnungen und Richtlinien prägen lassen. Unser Dienst ist in der Welt, aber die Gemeinde Gottes im Alten Testament war aus der Welt, aus allen Nationen herausgerettet. Und auch die Gemeinde Jesu ist Ekklesia, sie ist herausgerettet aus der Welt und unser Auftrag ist in der Welt. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir uns eigentlich immer wieder klar machen. Also im Alten Testament, nur Israel war die Gemeinde Gottes. Und wir sehen ja, Israel hat Götzendienst betrieben, Hurerei, und wir können eigentlich sagen, geistliche Hurerei war das. Israel hat diesen Bund gebrochen mit Gott. Geistlicher Ehebruch, es ist was kaputt gegangen, zerbrochen. Und wir wissen, dass ja auch Ehebruch im Menschlichen ist, da ist was kaputt gegangen, da ist eine Beziehung zerstört worden. Und dann sagt dieser Gott, dieser Jesus, dieser Jude Jesus, Jeremia 31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und hier, das war kaputt, auch Israel, der Bruderkrieg, es war kein geeintes Reich mehr, es war zerstört, es war geteilt, das Südreich und das Nordreich. Und so sehen wir das ja auch, unsere Gemeinde ist zerstört. Wir haben nicht eine Gemeinde in Golz, es gibt eine in Wünschdorf, es gibt eine in Zossen, es gibt in Berlin so viele verschiedene Gemeinden. Aber das war nie der Plan Gottes. Auch nicht die neutestamentliche Gemeinde, wo ich gleich zu komme. Also der erste Bund mit Israel, den haben die Juden kaputt gemacht durch Hurerei. Und jetzt sagt Jesus eigentlich im neuen Bund, ich vergebe euch, ich vergebe dir und ich heirate dich nochmal. Das ist der neue Bund, der hier eingesetzt wurde am Passafest in Jerusalem. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen ist. Also wichtig nochmal, dass Gott alle Bundesschlüsse mit den Juden gemacht hat, nicht mit den Heiden. Wir sind durch Jesus mit hinzugekommen. Wir haben Anteil an die Segnungen Israels, auch was Matthias heute in Epheser 2 gelesen hat. Ihr seid nun nicht mehr Fremdlinge und ausgeschlossen, sondern ihr habt Anteil am Bürgerrecht Israels, Gottes Hausgenossen, eine neue Identität bekommen im neuen Bund. Hier wird das nochmal deutlich gesagt. Also das ist der neutestamentliche Bereich, Römer 9, Vers 4. Die Israeliten sind denen, denen die Kindschaft gehört. Wir sind jetzt dazugekommen, aber nicht ohne die gläubigen Juden. Und das ist in der Kirchengeschichte total verdreht worden. Und deshalb schrieb Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Rom, weil es gab eine Gemeinde in Rom, eine große Gemeinde. Und die Juden haben diese Gemeinde gegründet, die Jesusgläubigen Juden, von der Mission, die von Jerusalem ausging. Und nun wurden aber immer mehr Nichtjuden gläubig in Rom. Heiden. Sie nahmen Jesus an und sie wurden immer mehr und sie wurden immer mächtiger. Und die Juden, weil nicht mehr so viele Juden in Rom lebten, wuchs die Gemeinde in Rom gewaltig als Weltmetropole Roms. Und dann haben die Nichtjuden gesagt, wir lassen uns von euch nicht mehr bestimmen. Macht. Es ging um Macht in dieser Gemeinde. Deshalb sagt Paulus euch, euch Heiden sage ich, überhebt euch nicht. Denke daran, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wo wir nachher nochmal explizit zu kommen. Also halten wir fest, Israel, das heutige Israel, ist nicht die Gemeinde Gottes. Das ist nicht die Gemeinde Gottes. Die neutestamentliche Gemeinde Gottes besteht aus Jesusgläubigen Juden und aus allen Völkern und Sprachen der Erde, egal was. Das ist die geistliche, globale Gemeinde. In den Ortsgemeinden kann das völlig unterschiedlich aussehen, das ist klar. Zum Beispiel, wenn hier in Golzen, ihr habt jetzt, ich denke mal, gar keine Juden in der Gemeinde. Das ist auch gar nicht so schlimm. Aber haben wir diesen Blick für die Juden? Beten wir für die Juden? Römer 1, Vers 16, die Juden zuerst, dass Gott Türen aufmacht, Herzenstüren hier in Deutschland. dass Juden zum Glauben kommen, dass ich als christliche Gemeinde das unterstütze im Gebet und wenn auch persönlich mit Gaben. Die Juden sind aber dennoch, und das ist wichtig, sagt Paulus uns nochmal, sie sind Geliebte um der Väter willen, weil Gott die Berufung auf dieses Volk gelegt hat und nie widerrufen hat. Israel ist durch ein Gericht aus dem Land vertrieben worden. Das ist ein Gericht Gottes. Sie sind nicht freiwillig in alle Welt zerstreut worden. Sie wurden vertrieben durch ein Gericht, durch militärische Mächte, die letzte Macht Roms. Aber dieser gleiche Gott, der sie vertrieben hat, der hat ihnen das aber auch schon angekündigt. Wenn ihr mir die Treue brecht, werde ich euch rausschmeißen aus dem Land. Aber, und das ist wieder die Hoffnung und der Mut, ich werde euch wieder sammeln aus allen Völkern der Erde und werde euch wieder in das Land bringen, in dem Land, was ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe zu geben. Und wir sehen, seit 1948 gibt es wieder einen Staat Israel. Wir sehen, Gott steht zu seinem Wort, Israel und die Gemeinde. Und wir haben es heute nach wie vor mit phänomenalen Irrlehren in den Kirchen zu tun. Auch freie Gemeinden sind nicht davon ausgeschlossen. Wir haben das erlebt, wir kommen in einer großen Gemeinde. Ja, was machst du? Ich unterhalte mich mit dem Pastor. Ja, wir arbeiten unter Juden und sind im Missionsdienst unter Juden. Der hat mich stehen gelassen. Der hat sich umgedreht und ist weggegangen. Das ist kein Witz. Solche Dinge haben wir schon erlebt. Dass man diese Sicht da gar nicht für hat. Ihr Lehren, ich habe drei Punkte, die wir kurz miteinander bedenken wollen, die aus diesem Text hervorgehen. Israel aus Gottes Sicht und die neutestamentliche Gemeinde am Beispiel des Ölbaums. Wie ist das eigentlich entstanden, dass dieses Denken so gekommen ist in den Kirchen? 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, die Juden wurden durch die Römer auch zerstreut. Dann gab es nochmal einen großen Aufstand, 135, da regierte der Kaiser Hadrian in Rom. Und dann gab es nochmal einen jüdischen Aufstand, den sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Und dann wurde das ganze Judentum, was noch lebte, es kamen nochmal 1,1 Millionen Juden um, Rest wurde vertrieben in der ganzen Welt, 135 nach Christus. Und dann hat dieser damalige Kaiser Hadrian ein Dekret erlassen, er hat gesagt, Schluss mit Juden, endgültig Ruhe mit diesem Volk. Es gibt keinen Staat Israel mehr, das heißt ab sofort Palästina. Woher kommt dieser Name? Das kommt von Philistei, von Philister, weil die Philister immer die Feinde Israels waren, haben wir keinen besseren Namen, als das mit Palästina zu benennen. Also da taucht dieser Name Palästina das erste Mal auf. Und die Stadt Jerusalem wird nie wieder seinen Namen Jerusalem führen, sondern Alia Capitolina. Er wollte damit ein ganz klares Zeichen setzen, Judentum ist tot, Israel ist tot und auch Jerusalem ist tot und hat nichts mehr zu sagen. Hat er aber nie geschafft, dass dann das jüdische Volk oder dass es 2000 Jahre keinen Staat Israel gab, das ist Gericht Gottes, das war auch so gewollt. Aber der Name Jerusalems hat nie aufgehört zu existieren und es haben auch immer Juden in Jerusalem gewohnt, durch die ganze Geschichte durch. Und auch was noch wichtig ist, was Paulus auch uns im Römerbrief mitteilt, es hat immer durch die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte Juden gegeben, die an Jesus geglaubt haben. Nicht ganz Israel ist verstockt. Es gab immer einen kleinen Überrest. Auch wie Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig ist. Nein, 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 sagt Gott, du bist nicht der Einzige. 7000 Mann habe ich mir übrig gelassen, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Und darauf bezieht sich auch Paulus auf diese Schriftstelle und sagt, nein, 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 es gab immer gläubige Juden in Rom, in der Gemeinde, in der neutestamentlichen Gemeinde. Und dann kommt eigentlich dieser große Knackpunkt, wo wir heute noch drunter leiden. Die konstantinische Wende, 325 nach Christus. Wir müssen ganz kurz die Bibel verlassen, um das nochmal zu verstehen. Konstantin, ein Kirchenmann aus der Kirche Roms, er kam zum Glauben oder hat sich taufen lassen, da war man ja Christ damals, wenn man sich römisch taufen ließ, nachher die römisch-katholische Kirche und dann hat er ein Dekret erlassen und das ist interessant, das wollen wir uns mal anschauen. Die erste Irrlehre, Israel wurde von Gott verworfen. Wie ich vorhin sagte, 70 nach Christus, 135, Juden haben keine Funktion mehr. Deshalb hat Rom gedacht, wir sind das neue Israel. Israel ist verflucht von Gott und deshalb ist die Kirche das neue Israel, diese sogenannte Ersatztheologie. Und jetzt kommt die konstantinische Wende. Die Teilnahme an dem Konzil von Nicäa wurde den jüdischen Bischöfen verboten. In viele Kirchen, also gab alles katholische Kirchen, Gemeinden, evangelisches gab es noch nicht damals, ihnen wurde der Zugang zu diesem Konzil in Nicäa in der heutigen Türkei verwehrt. Und dann schreibt Konstantin August den Gemeinden, Schreiben vom Kaiser Konstantin nach dem Kirchenkonzil von Nicäa im Jahre 325 an alle Kirchen. Das ist die Kirche Roms. Andere gab es nicht. Als beim Konzil von Nicäa die Frage des Heiligen Festes aufkam, also das Passafest, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte, denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche verdorbenen Schufte ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn verblendet sind. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit dem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Lasst uns zurückziehen, meine geehrten Brüder, von dieser abscheulichen Gemeinschaft. Quelle Eusebius von Caesarea und die Juden. Können wir das nachlesen, diese Sachen, was da geschrieben steht. Das habe ich also nicht erfunden. Also in diesem Brief an die Kirchen etabliert Konstantin, der die Staatskirche gegründet hat, wo der Staat wieder in die Kirche eingezogen ist, in die Gemeinde Gottes eigentlich. Gott hat gesagt, ich rette euch raus aus der Bevölkerung und hier zieht sie wieder rein mit allen Gräuel. Per Gesetz war die römische Kirche dann Staatsreligion. Und das hat ganz wesentlich mit Konstantin zu tun. Er hat die Festtage geändert, er hat das Passafest verändert, dafür gibt es Ostern. Und wir müssen eins bedenken. Das wird uns nicht gefallen, was ich jetzt sage, aber wir können es an der Schrift prüfen und die Wahrheit ist biblisch. Alle christlichen Feste, die wir feiern, sind von Kirchenvätern gemacht und eingesetzt worden. Kein einziges hat Jesus angeordnet. Ich sage das nicht, dass wir die nicht feiern dürfen oder so, dass die falsch sind, sage ich nicht. Aber die Feste des Herrn bei 3. Mose 23, die Juden haben die Feste nicht eingesetzt, sondern Gott hat sie eingesetzt. Und alle haben eine tiefgreifende biblische Botschaft, die auf Jesus. Jesus ist in den ganzen Festen, in dem Passafest, in dem Shavuot, also Pfingstfest, und Sukkot in dem Laubhüttenfest zu finden. Das sind die biblischen Grundlagen. Und das ist hier verändert worden. Man hat den Kalender verändert. Die Daten, und wir müssen eins bedenken, der jüdische Kalender ist ein Mondkalender. Und der Mondkalender ist ein biblischer Kalender. Und der christliche Kalender ist ein gregorianischer Kalender und ein Sonnenkalender. Und wir können nach der Sonne keine Zeiten einrechnen, weil Gott hat uns das gar nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe euch die Himmelszeichen gegeben als zum Zeichen Jahre, Monate, Tage und so weiter. Der Mond, damit können wir arbeiten, aber nicht mit der Sonne. Die Kirchenväter, Augustinus, Origenes, Eusebius und so weiter, die haben die Juden verflucht als Gottesmörder. Auch die Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, sie haben das Gleiche gemacht. Ihr Lieben, wir müssen es einfach wissen, weil Juden wissen das. Wenn wir das nicht hinnehmen, wenn sie uns damit konfrontieren, können wir mit Juden nicht arbeiten. Wir müssen bedenken, sie kommen alle aus dem römisch-katholischen Hintergrund und sie haben bestimmte Altlasten aus ihrem theologischen oder in ihrem theologischen Denken mitgebracht. Und hier kam jetzt die Trennung von Konstantin. Die Juden sind die Bösen, das ist die Synagoge, und die christliche Kirche, die Kirche Roms, das ist die einzigartige richtige Kirche anstelle von. Das ist die Ersatztheologie, wo wir bis heute mit zu tun haben. Und das ist schlimm. Und das haben wir auch heute noch in unseren Lehren drin. Und ich habe jetzt vor einigen Jahren in Berlin, da war eine Israel-Konferenz, dann lernte ich einen katholischen Theologen kennen, einen hochstudierter Mann. Er hat gesagt, er studiert noch am Vatikanischen Stuhl in Rom, sprach perfekt Deutsch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, guter Mann, ich habe noch nie die Stelle gefunden, wo die römisch-katholische Kirche Buße getan hat, hat gesagt, das war falsch, diese Ersatztheologie, und Buße darüber getan, Neuanfang. Kennst du nicht Nostra Aetate? Ich sage, nein, kenne ich nicht. Da musst du mal lesen. Ich habe das dann noch eingegeben und ich habe das auch hier jetzt mal für uns. Also es hat sich nichts geändert. Wir müssen verstehen, die römisch-katholische Kirche kann ihre Dogmatik nicht verändern. Was einmal vom Papst ad acta abgesegnet war, ist nicht wieder zu verändern. Warum? Wir müssen das wissen. Das ist auch in unserer heutigen Zeit so wichtig. Weil sie sagt, die katholische Tradition, alles, was vom Papst ad acta abgelegt wurde, hat die gleiche Autorität wie die Bibel. Und das glaubt sie, das denkt sie und das lehrt sie. Und damit haben wir diese Probleme, die uns Probleme machen. Und jetzt habe ich diese 10 Seiten, waren das, Vers für Vers gelesen. Und jetzt sehen Sie, was ich hier in Rot eingezeichnet habe. Gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Das ist die Ersatztheologie, nur mit einem anderen Etikett. Das lehrt sie auch heute noch. Und da meint sie nicht die evangelische Kirche. Also wenn Rom von der Kirche spricht, dann meint sie die römisch-katholische Kirche und keine andere. Auch nicht hier euch in Golzen. Also so leid es mir tut. Wichtig ist, dass wir das wissen, und Rom zieht die Fäden in der Ökumene. Die Ökumene der Religionen, die Ökumene der Kirchen. Und wir leben in dieser Zeit, und wir leben aber in einer Zeit der biblischen Ökumene. Und das ist das, was Gott tut, dass er seine Gemeinde reinigt, wiederherstellt, worüber Paulus schreibt und auch an uns christliche Denominationen schreibt. Weltweit wachsen die jüdisch-messianischen Gemeinden. Seht ihr das? Die Juden haben die Hand ausgestreckt. Sie wollen wieder Versöhnung mit euch. Aber viele Kirchen sagen, nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Warum? Wir wollen in unseren Traditionen bleiben. Wir wollen nicht mit den Juden zusammen. Das ist ein Fluch. Und jede Veränderung beginnt immer mit Buße, sonst können wir das nicht ändern. Israel wurde von Gott verworfen, und das Zweite ist, Israel ist schon beim Vater. Das heißt, die Juden brauchen das Evangelium nicht mehr. Das ist eins der zweitgrößten Irrlehren, mit denen wir es zu tun haben. Als wir 2009 angefangen sind in Osnabrück, dann war eine Bischöfin Kessmann dran, und sie hat aufgrund von Osnabrück, die Gemeindegründung Osnabrück, ein Dekret herausgegeben, dass alle evangelische Gemeinden in Osnabrück ein Verbot haben, uns Räumlichkeiten für den jüdisch-messianischen Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Aber was interessant ist, 3 Monate später war sie keine Bischöfin mehr. Jetzt kann man sagen, April, oder hat dann mit nichts zu tun. Also wir glauben schon, dass das damit zu tun hat. Gott wollte, dass wir seinem Volk Israel das Evangelium bringen. Und wenn sich Kirchenvertreter gegen Jesus stellen, er ist groß genug, dass er sowas handeln kann. Und er hat alles im Überblick und auch alles in der Hand. Und wir haben das erlebt, und ich fand das sehr, sehr stark. Die Juden zuerst. Israel aus der Sicht unseres himmlischen Vaters. Israel ist mein erstgeborener Sohn, 2. Mose 4, 22, unveränderlich. Ich habe nie gehört, dass Gott sein Wort verändert hat. Die Menschen verändern sich, die Kulturen ändern sich, aber das Wort verändert sich nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sie haben ewig Gültigkeit und Bestand. Du wirst Israel die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Gott braucht nicht schwören. Wenn er sagt, reicht das auch aus. Aber er hat sogar einen Schwur, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen. Mein Volk, meine Stadt Jerusalem, mein Land und Israel aus der Sicht Gottes des Sohnes. Jesus, wie hat Jesus über sein Volk gedacht? Jesus, der Jude, der Sohn Gottes, der Allmächtige, der da ist, der da war und der da kommt. Ich, wie eine heidnische Frau zu ihm kommt, eine phönizische Frau. Jesus, heil mein Töchterchen, sie hat einen bösen Geist. Sie ging ihnen nach und so weiter. Und was hat er gesagt? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie brauchen mich. Sie brauchen die Rettung. Und dann auf der anderen Seite, das war Jesus als Mensch. Er weinte über Jerusalem. Als er, wenn man in Israel war, wenn man vom Ölberg guckt, Dominus Flevit, da steht so eine kleine Gedenktafel, wo Jesus dann auf das Osttor guckte und er weinte über Jerusalem. Er hätte eigentlich ja sagen können, ich habe von euch die Nase voll. Ihr habt so viel Götzendienst betrieben. Ich habe immer wieder meine Hände ausgestreckt. Ich will nicht mehr. Aber Jesus ist anders. Er ist vergebend, versöhnt. Jetzt noch das Letzte, die neutestamentliche Gemeinde am Beispiel des Ölbaums. Hier ist ein Ölbaum in Gethsemane, sehr, sehr alt. Der Ölbaum, ein edler Ölbaum. Du kannst ihn unten abschneiden, er schlägt aus der Wurzel wieder aus. Also er ist eigentlich gar nicht zu zerstören. Öl war damals für Reichtum, für Wohlstand, der edle Ölbaum. Und Gott bezeichnet Israel als einen edlen Ölbaum. Der bringt viel Frucht. Er bringt Öl, das, also für die Lampen, kann man das Salböl damals, was ein Symbol ist für den Heiligen Geist. Es war alles von diesem Ölbaum, gab es das. Und ihr, sagt er Paulus zu uns, ihr Heiden, ihr seid ein wilder Ölbaum. Was ist der Unterschied zwischen einem wilden Ölbaum und einem edlen Ölbaum? Und ein wilder Ölbaum, der bringt keine Frucht. Der ist fruchtleer. Der hat ein paar Blätter, der sieht von außen schön aus. Also wir können die Menschen voneinander nicht unterscheiden, ob er jetzt Jude ist, Araber ist oder auch Deutsche. Sehen alle nett aus von außen, aber von innen fruchtleer. Keine Frucht. Und er sagt ja hier, gegen die Natur. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Das heißt, normalerweise ist das eine wilde Wurzel aus einem wilden Ölbaum und da setze ich veredlich einen edlen Zweig drauf. Beim Apfelbaum, wilder Apfelbaum, da kommt dann ein edler Zweig drauf oder von anderen Obstsorten. So ist eine natürliche Veredelung. Und hier ist es genau umgekehrt. Jetzt sagt, das ist der edle Ölbaum, das ist Israel. Und Jesus sagt ja auch, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Ich bin die Wurzel. Die Wurzel, du siehst sie nicht, sie ist im Boden, aber daraus entspringt das Leben dieses Baumes. Wurzel ist Jesus, Jeshua. Er ist, aus ihm wächst die Gemeinde. Meine Gemeinde, die hat er sich erworben durch sein Blut. Zuerst mit den Juden und dann aus allen Völkern und Sprachen, die an ihn glauben. Der Stamm, das sind die Erzväter Israels, die Gläubigen des Alten Testamentes, sind alle dran. Und die Krone, die Gemeinde des Neuen Testamentes. Jesus fängt was Neues an, er setzt einen neuen Bund an, er sagt, ich vergebe euch durch mein Blut. Und jetzt sagt er, euch Heiden, ihr aus einem wilden Ölbaum und sagen, wir glauben an Jesus, dann geht Gott bei, Jesus bei, wo die Juden rausgebrochen wurden, die nicht geglaubt haben, die Jesus abgelehnt haben, und nimmt uns aus dem wilden Ölbaum und pfropft uns hier wieder in diesem Ölbaum rein. Und nun haben wir Anteil an dem Saft der Wurzel an Israel. Also wir, was lernen wir daraus? Eine Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, ist nicht ohne Israel. Ohne das gläubige Israel, das Israel Gottes, wie es im Galaterbrief geschrieben steht. Das ist die geistliche Gemeinde des Neuen Testaments. Und jetzt eine Frage. Warum hat Gott dich und mich errettet? Es gibt so eine krasse Antwort in Römer 11, 11. Gott hat dich errettet, um Juden zu retten. Römer 11, Vers 11. Lesen wir. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Gott hat die Heiden gerettet, damit wir Juden retten. Das passt uns vielleicht nicht. Wir können aber für die Juden beten. Denkt daran, das Heil kommt von den Juden. Was können wir jetzt tun? Was können wir tun? Wir haben keine Juden in unseren Gemeinden.
für Israels Zukunft beten. Wünscht Jerusalem Frieden und erbittet Heil für Jerusalem. Ihr Lieben, hier auf dem Tempelberg steht ein Gebäude, wo nicht der Gott Israels drin lebt. Es ist die Moschee. Und solange Israel keinen Frieden hat, hat die Welt auch keinen Frieden. Alle Friedensbemühungen scheitern, die wird Jesus selbst herstellen, wenn er kommt. Und er wird seine Füße wieder auf dem Ölberg setzen, der ganz hier in der Nähe ist, im Osten. Ich will segnen, die dich segnen. Ich werde verfluchen, die dir fluchen. 1. Mose 12,3. Also wir sind gesegnet. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Dieser Segen Abrahams, der mit Glauben verbunden ist und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Wir sollen den Juden das Evangelium bringen. In der 2000-jährigen Kirchengeschichte wurden die Juden christianisiert. Wenn ich an die heilige Inquisition denke in Spanien, da stand ein Taufbecken und da stand der Galgen. Die Juden wurden gesagt, ihnen wurde gesagt, wenn du dich taufen lässt, bist du Christ, dann bist du kein Jude mehr. Und das ist der Punkt. Ein Jude denkt, wenn er an Jesus glaubt, dann ist er, verliert er seine jüdische Identität. Und das kommt hier von der konstantinischen Wende aus der alten Kirchengeschichte. Und darüber spricht Paulus hier in Römer 11. Ihr Heiden, überhebt euch nicht. Denkt daran, die Wurzel trägt euch. Nicht ihr tragt die Wurzel. Die Gemeinde Ordnung Gottes ist jüdisch. Das Wort ist von den Juden zu euch gekommen. Nicht ihr habt den Juden das Evangelium gebracht. Denket daran, wir spielen in diesem Orchester nicht die erste Geige, sondern Gott hat uns mit hineingenommen, aus Gnade, weil er auch die Heiden retten will. Alle, jeden Menschen, egal aus welchem Volk, egal aus welcher Sprache, Jesus ist für jeden gestorben und das Blut Jesu Christi reicht aus für alle. Und hier nochmal dieser Bibelvers, den ich vorhin hatte. Und auch was wichtig ist, wo ein großer Segen drauf liegt, auch Paulus macht das nochmal deutlich in Römer 15, denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, so ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wir betteln nicht um Geld oder auch Gemeinen, aber Gott hat einen großen Segen darauf gelegt. Ich möchte nochmal die Predigt zusammenfassen, wo Jesus ja sagt, er ist der gute Hirte und wir leben in einer Zeit einer geistlichen Ökumene, wo Gott die Gemeinde wiederherstellt und er soll eine Herde und ein Hirte werden. Und Jesus hat ja auch im hohen priesterlichen Gebet das gebetet, Vater, ich will, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Und damit meint er eine Gemeinde aus Juden, die an Jesus glauben und aus allen Völkern und Sprachen. Und wie das dann in den Ortsgemeinden möglich ist, das muss man sehen. Aber dass die christlichen Gemeinden wieder erkennen, Gott stellt seine Gemeinde wieder her. Und wenn Jesus sagt in den Evangelien, die Ersten werden die Letzten sein, aber die Letzten werden die Ersten sein. Ich verstehe es so, dass er das nochmal ganz deutlich wieder auf den Punkt bringt, und wir sehen, dass das vor unseren Augen geschieht. Gott hat sich seinem Volk wieder in einer ganz besonderen Weise zugewandt. Und das ist eine geistliche Ökumene, keine kirchliche Ökumene. Da bewahre uns Gott vor, dass wir wieder mit der Welt uns vereinen und verbrüdern. Sondern Gott hat uns herausgerettet und er möchte, dass wir zusammenwachsen wieder in einer Gemeinde. Und im, wo ihr jetzt nächste Woche darüber sprecht, Matthias, im tausendjährigen Friedensreich, dann kann das nur zur Sprache kommen. Da geht die Weltmission wieder von Jerusalem aus mit dieser Gemeinde. Wir werden alle wiederkommen, wenn die sichtbare Wiederkunft Jesu ist. Und wir werden mit ihm regieren, 1000 Jahre auf dieser Erde, mit den Juden zusammen. Und deshalb, wozu jüdisch-messianische Gemeinde? Gott stimmt uns schon jetzt ein. Wir werden die Feste des Herrn wieder feiern und so weiter. Und dass wir das jetzt schon ein bisschen mehr verinnerlichen können, das ist Gottes Plan und Ziel. Und dazu segne Gott uns. Amen.